Dirty Minutes Left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 250 von Dirty Minutes Left, liebe Arne.
Oh. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Flaming Mo, The Simpsons Energy Drink.
Haben wir Geschenke bekommen von der lieben Fei. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Vielen Dank. Kommt aus Boston.
Ja, es ist so mit Stickern auf deutschem Pfand und sowas drauf gemacht. Mhm. Es schmeckt sehr fruchtig, ne? Also ich hatte ja vermutet, dass es so ähnlich schmeckt wie unser Dirty Minutes Left Energy Drink, also so ein Standard Energy Drink. Hatte ich jetzt vermutet, der einfach nur umgelabelt wurde. Aber tatsächlich schmeckt er nicht anders. Es schmeckt fruchtig.
Ich weiß gar nicht genau, wonach, ehrlich gesagt. Steht ganz viel Quatsch hinten drauf. So Natriumcitrat und Zitronensäure. Also es schmeckt schon irgendwie auch nach Zitrone. Aber keine Ahnung. Das ist eigenartig. Finde ich gut.
Ich kann das jetzt auch gerade nicht lesen. Ich habe es ein bisschen dunkel hier, so dass ich das nicht sehen kann. Guarana-Extrakt, bla bla bla. Aromen, natürlich Aromen.
Ginsengwurzel.
Koffein natürlich. Und zwar weiß ich nicht wie viel.
5.
Ja, 5 Koffein vermutlich. Mhm. Vermutlich mehr als 5. Vielleicht auch weniger. Wir wissen es nicht. Ich kann es jetzt gerade auf die Schnelle nicht lesen. Ich hätte mich vorbereiten können, habe ich aber nicht. Das macht aber auch nichts. Ich bereite mich auf andere Sachen vor.
Worauf bereitest du dich denn vor, Holger?
Ich bereite mich gerade auf meine Weltreise vor.
Ah.
Und zwar, das ist ein bisschen seltsam. Ich war ja schon mal auf Weltreise. Und ich will das jetzt ganz noch ein bisschen optimieren.
Indem du dich jetzt nach Fidschi Time vorbereitest.
Genau, Fidschi Time. Fidschi Time war das beste Konzept überhaupt. Nein, ich möchte halt wenig mitnehmen und trotzdem viel mitnehmen.
Also möglichst viele Mehrfunktionsdinge.
Nein, ich nehme auf jeden Fall mein Tauchgepäck mit, ne? Dadurch habe ich ja schon mal ein großes Gepäckstück. Und dann muss ich ja noch Klamotten mitnehmen. Die wollte ich in meinem Backpack-Rucksack mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich aber auch noch so Technik, die ich ja auch mitnehmen möchte. Also ich nehme Laptop mit, ich nehme Kameras mit und meine Drohne. Ne? Die muss ich ja irgendwie mitschleppen. Und die habe ich ja dann normalerweise im Handgepäck. Und auf meiner vorherigen Weltenreise, wo ich doch kein Tauchgepäck dabei hatte, hatte ich immer einen kleinen Rucksack dabei, oder so eine Umhängetasche, glaube ich, wo ich dann mein Handgepäck hatte, also Laptop und so. Und damals noch keine Drohne. Und dann hatte ich halt immer hinten auf dem Rücken den großen Rucksack.
Ja.
Und so ähnlich wollte ich das jetzt eigentlich wieder machen. Dadurch, dass es aber doch relativ viel Kram ist, den ich noch mitschleppe, habe ich eigentlich überlegt, vielleicht ist es sogar schlauer, mein Handgepäck in so einen Turnbeutel oder zu tun, in so einen Jutebeutel und den dann in meinen großen Backpack-Rucksack zu tun, wenn ich gelandet bin. Also quasi nur für den Flug die Sachen aus dem großen Rucksack rausnehmen.
Ja.
Und während des, nach dem Flug dann wieder da rein zu tun, um dann halt ein Gepäckstück weniger zu haben beim durch die Gegend bewegen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass ich damit mit dem Rucksack wandern werde, ne? Das brauche ich nicht. Aber um das halt auszuprobieren, muss ich halt den Inhalt von dem großen Rucksack verringern. Und zwar nicht voll machen, sondern halt so halb voll vielleicht.
Ja.
Und das versuche ich jetzt. Also ich werde jetzt nächste Woche tatsächlich eine Woche im Urlaub sein. Und ich hatte mir überlegt, auf meiner Weltreise auch Klamotten für ungefähr eine Woche mitzunehmen und die dann halt immer zu waschen, wenn es nötig ist. Mhm. Und jetzt versuche ich mal meinen Backpack-Rucksack, den ich jetzt auch mit in den Urlaub nehmen werde, auch wieder so halb voll zu machen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Da bin ich gerade bei, da habe ich heute angefangen zu packen.
Was genau ist da die Schwierigkeit dran, die nur halb voll zu machen?
Das Problem, was ich häufig, also ich habe einmal, glaube ich, erstmal zu viele Klamotten. Ich besitze zu viele Klamotten, von denen mir halt auch zu viele gut gefallen. Ne? Und dann denkst du, ach komm, die kurze Hose in der Farbe, die kannst du halt auch noch eben mitnehmen. Mhm. Oder, ja, okay, du hast zwar im Flugzeug einen Hoodie an, aber vielleicht kannst du nochmal einen Pulli mitnehmen. Und vielleicht noch einen Pulli. Ne? Und dann hast du drei Pullover dabei, obwohl du die vielleicht gar nicht brauchst.
Ja.
Nur weil du die halt toll findest.
Ja.
Und sich da selber zu beschränken und zu sagen, nee, komm, ich nehme nur einen Pullover mit. Und wenn ich dann merke, es wird mir zu kalt, dann kaufe ich halt unterwegs einen. Ne? Das ist ja nicht das Problem.
Tja, ich finde es relativ simpel. Also ich habe mir neulich über das letzte Jahr hinweg, habe ich mir so Reiseklamotten zugelegt und habe meinen letzten Urlaub tatsächlich auch nur mit diesen bestritten. Das heißt, ich hatte halt eine Reisehose mit, die von Koala Tree, Kickstarter-Projekt. Dann hatte ich drei T-Shirts, glaube ich, mit für 8 Tage Urlaub und habe die dann halt zwischendurch immer gewaschen. Und natürlich Unterwäsche habe ich halt genug für jeden Tag mitgehabt, aber ja. Ansonsten hat mir das völlig gereicht. Und ich finde, so modische Geschichten, da kann ich auch darauf verzichten, wenn ich im Urlaub bin. Das ist natürlich bei so einer Weltreise wie du, sie planst anders. Aber irgendwie meine 26 Nerd-Shirts, die brauche ich da nicht mitzunehmen in so einem Urlaub. Also, und nee, aber habe ich halt auch einen Hoodie dabei gehabt, der dann auch reicht. So. Also natürlich, wenn ich den zwischendurch waschen müsste, dann bräuchte ich einen zweiten. Weil der dauert ja auch eine Weile, bis er trocknet. Aber ansonsten habe ich, ja, ich mit Klamotten jetzt nicht so Schwierigkeiten, mich zu beschränken.
Aber ich möchte halt zum Beispiel gerne mein L. Powell T-Shirt mitnehmen, weil ich möchte halt gerne Dirk, dem Besitzer von L. Powell, der ein guter Kumpel von mir ist, den will ich halt von überall auf der Welt Bilder schicken von jemandem mit einem L. Powell T-Shirt. Mhm. Ne? Und dann ist halt wieder ein T-Shirt mehr, was du halt mitnimmst.
Ja. Ja, sehe ich ein.
Und ich muss natürlich auch mein Bits und so Prollo-Shirt mitnehmen.
Und, ne? Ja, das macht es natürlich nicht leichter.
Ja. Naja, das bin ich gerade dabei, so ein bisschen Probe zu packen. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ja, letzte Woche musste ich relativ spontan nach Süddeutschland. In die Nähe, also an den Bodensee. Ich war das erste Mal am Bodensee. Mhm. Es war leider ein bisschen diesig und so, dass man die Berge der Schweiz nur so erahnen konnte hinten. Warst du da schon mal irgendwie,
Friedrichshafen? Ich bin mal dran vorbeigefahren mit dem Motorrad, aber habe mich dann nicht länger aufgehalten.
Okay, ja, ich war 2 Nächte da jetzt in Friedrichshafen. Mhm. Die Frau an der Hotelbar, wo wir abends noch gesessen haben und noch eine Gerstenkaltschale zu uns genommen haben, meinte, man spricht von Friedhofshafen. weil halt so wenig los ist. Es sind irgendwie 60.000 Einwohner oder was. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr kleine Stadt. Und wir sind mittags haben wir versucht, was zu essen zu finden, als wir angekommen sind an einem Tag. Mhm. Sind dann bei einmal so durch die Innenstadt gelaufen, die war halt tot. Also da war halt nichts. Ne? Da waren halt Geschäfte, waren zwar offen, aber es sind halt keine Leute rumgelaufen. Das bist du halt aus Städten wie Hamburg oder auch aus Oldenburg oder sowas, ist es halt was anderes. Oldenburg ist, glaube ich, irgendwie 100.000 Einwohner, also ungefähr doppelt so groß wie Friedrichshafen, aber sind halt auch mehr als doppelt so viele Leute auch tagsüber unterwegs. Und das hat mich dann doch schon sehr gewundert, dass da so wenig los ist.
Also ich komme aus Buxtehude und Buxtehude hat zumindest zu den Zeiten, wo ich da wohnte, so 40.000 Einwohner gehabt und da war in der Fußgängerzone immer was los.
Ja, es hat mich aber wirklich, wirklich sehr gewundert. Wir haben auch direkt da am Wasser gewohnt oder in der Nähe vom Wasser, vom Bodensee. Da ja beim Zeppelin-Museum sehr in der Nähe. Mhm. Ja, und
Zeppelin-Museum, warst du da?
Ja, tatsächlich. Wir hatten zwischen Meeting Ende und wir müssen zum Flughafen, hatten wir ungefähr so 2-3 Stunden Zeit. Und haben gesagt, okay, komm, wir fahren eben zum Zeppelin-Museum. Ist ja eh nichts los in der Stadt, kann man auch überall parken. Also im Parkhaus dann haben wir dann da geparkt und sind dann eben schnell zum Zeppelin-Museum einmal durchgelaufen. Das war ganz nett. Ich wusste das gar nicht, dass Friedrichshafen so die Geburtsstätte des Zeppelins war. Das hat man aber, das ist in der Stadt dann schon sehr vertreten. Also du hast überall Zeppelinstraße und hier eine Statue und da Hinweise darauf. Und dafür, dass es halt offensichtlich so ein großer Luftstandort war, früher in den 20er Jahren, ist da halt nicht mehr viel von übrig geblieben.
Hat denn der Graf da gewohnt oder warum? Wie kommt's?
Ich weiß nicht, ob der da gewohnt hat, aber der hat da und in der Umgebung die ganzen Zeppelin-Werke gehabt und Zahnradwerke und Maybachwerk und was es da alles gab. Und da hört man ja nichts mehr von. Da ist ja halt quasi nichts mehr von existiert. Also was du jetzt hier als Luftfahrtstandort hast in Deutschland, ist halt Hamburg mit Airbus, ne?
Ja.
Und natürlich auch Bremen mit Airbus und Stade. Aber das ist halt alles jetzt hier im Norden. Und im Süden hast du halt irgendwie noch die MTU in München, die Motoren- und Turbinenunion, die halt Triebwerke bauen oder Motoren bauen. Mhm. Aber das war es ja so im Großen und Ganzen mit der Fliegerei. Also du hast noch natürlich Airbus-Helikopter auch irgendwie im Süden, aber ja, okay, es gibt noch eine ganze Menge Luftfahrt auch irgendwo anders. Aber man verbindet Friedrichshafen nicht mehr mit Luftfahrtstandort von Deutschland. Und das war halt in den 20er Jahren anders. Von da aus sind auch die Flüge mit dem Zeppelin über den Atlantik und nach Brasilien und sowas gestartet. Es ging alles in Friedrichshafen los. Das war sehr interessant, das habe ich da in dem Museum gelernt.
Ja.
Es gab in dem Museum halt einmal so eine Dia-Show, so ein Film, ne, mit, wie die Dame am Empfang sagte, Bilder in 3D-Qualität. da habe ich gedacht, okay, was ist 3D-Qualität? Ne? Also ich kenne so in 3D, ja, okay, aber 3D-Qualität hat mich ein bisschen gewundert. Was man dann bekommen hat, war so eine Farbbrille, so eine Blau-Rot-Brille.
Oh, cool.
Und das hat bei mir halt überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Es ging halt gar nicht. Ich habe das mir dann ohne diese 3D-Brille angeguckt. Mhm. Ja, das war so ein ganz nettes, so ein bisschen die Geschichte vom Zeppelin dargestellt. Und dann kann man in so einen Nachbau von einem Modell von dieser Gondel rein, wo du sehen konntest, okay, hier so groß war ungefähr dieser Salon, wo du unten gesessen hast, so groß waren die Kojen und die Toilette und sowas. Also es war da alles so nachgebaut. Und dann gab es halt viele, viele kleine Modelle und Kuriositäten, irgendwelche Spielzeuge mit Zeppelin drauf und auch so ein bisschen der Entwicklungsstand. Und ist ja natürlich auch eine Kriegsmaschinerie gewesen. Und dann gab es ein Plakat, wo du sehen konntest, okay, wie sieht die englische Luftwaffe aus mit Zeppelin und Flugzeugen und wie die deutsche Luftwaffe mit Zeppelin und Flugzeugen. So, da seid gewarnt, das sind die Engländer, die sind böse, müsst ihr euch verstecken. Mhm. Ne? Solche Sachen. Das war ganz nett. Vieles, also da gab es ein bisschen viele Sachen zum Anfassen, so für Kinder, da konntest du dir halt irgendwie so einen Knopf drücken, dann wurde Wind gemacht und hast du gesehen, wie so eine Triebfläche sich bewegt hat, also die dann den Auftrieb vom Wind her bekommen hat und so ein bisschen Aerodynamik konntest du da lernen. Das ist nichts unbedingt Neues für mich jedenfalls gewesen, aber es war halt ganz nett. Hat 11 Euro Eintritt gekostet, was ich ein bisschen viel fand dafür, was man da bekommen hat, weil die meisten Informationen findest du, glaube ich, in der Wikipedia besser aufbereitet.
Ja.
Und dann kannst du dich also durchklicken und ich klicke mich ja echt gerne durch die Wikipedia durch.
Ich finde aber auch immer so Nachbauten von so, also gerade so ein nachgebautes Modell von dieser Gondel würde mich schon reizen, da irgendwie 11 Euro zu bezahlen, um da reinzugehen.
Ja, das war schon ganz nett, aber das waren halt auch irgendwie, war halt auch nicht komplett, das war so eine, die vielleicht so die Hälfte von der Seite von der Gondel, also so ein Viertel Gondel vielleicht irgendwie. Okay. Ne? Du kannst halt so einen Schlafraum sehen, du kannst eine Toilette sehen und du kannst einen Aufenthaltsraum sehen und das war's.
Ja, gut.
Da hätte man, glaube ich, mehr machen können. Ja, also war schon ganz nett. Wenn man so ein paar Stunden Zeit hat, dann ist es sicherlich ganz nett, vor allen Dingen auch mit Kindern vielleicht. Aber ich weiß es nicht. War okay. Sagen wir so, war okay.
Ja.
Ja, geflogen sind wir mit einer Dornier, so einem ganz kleinen Flugzeug, Dornier 728 Jet, glaube ich, war das.
Ist Dornier eine Firma?
Habe ich noch nie gehört.
Ja.
Okay. Und die ist tatsächlich auch, warte mal ganz kurz, die ist tatsächlich auch im Rahmen von Zeppelin entstanden, glaube ich. Auf jeden Fall. Der Graf von Zeppelin, irgendwann wollte der halt auch irgendwie Flugzeuge machen, so wenn ich das richtig verstanden habe, und dafür hat er dann einen seiner Konstrukteure oder so abbestellt, der dann dafür verantwortlich war. Und das war der Dornier, der Herr Dornier. Ja. Dornier 328, Entschuldigung.
Wie wird das geschrieben?
D-O-N-E-I-E-R?
D-O-R-N-I-E-R.
Ah, Dornier, okay.
Dornier.
Ja, Genau. Das war ganz lustig. Das war ein, komischerweise war das ein British Airways Flug von Hamburg nach Friedrichshafen.
Ja,
okay. Betrieben von Sun Air, einer skandinavischen Fluggesellschaft, aber der Flieger war halt British Airways Flugzeug, mit halt zwei Piloten und einer Cabin Crew, einer Person. irgendwie 13 Fluggäste drin. Und ich weiß, ich wäre lieber mit dem Zug runtergefahren. Das wäre auch ein bisschen entspannter für mich gewesen, aber es musste spontan schnell gehen und ich wollte halt auch nicht Samstag zurückfahren, sondern bin dann halt Freitagabend zurückgeflogen. Und deswegen mussten wir leider diesen Inlandsflug machen.
Kannst du verraten, warum du so schnell dahin musstest? Musstest du irgendwelche Teile überprüfen?
Ja.
Also ich nehme an, du warst beruflich da und nicht irgendwie
genau, ein
Franzbrötchen abzuliefern.
Genau, nee, so wirklich genau kann ich das nicht sagen. Also es hat sich ein paar Tage vorher was ergeben, woraufhin wir dann hin mussten.
Okay.
Das ist ein Termin, der wurde länger Zeit immer schon wieder aufgeschoben. Und dann war es endlich soweit, dass der stattfinden konnte. Und dann mussten wir halt.
Ja. Das heißt, eigentlich warst du aber schon vorgewarnt, dass das irgendwann passieren würde.
Genau. Ich wusste halt aber, ich habe mir nie Gedanken drum gemacht, wie man da hinkommt. Und diesen Flug, den gab es tatsächlich auch erst seit einer Woche. Also ich habe so Kollegen gefragt, und ja, da musst du über Frankfurt fliegen und dann umsteigen. Und dann halt, ja, okay, über Frankfurt fliegen, dann umsteigen, da kann ich genauso gut Zug fahren, dann bin ich genauso lange unterwegs. Ne? Mhm. Oder andere meinen, ja, musst nach Stuttgart fliegen und dann von da aus mit dem Auto fahren. Du bist halt auch irgendwie nochmal 3 Stunden mit dem Auto unterwegs. Krass. Dann kann ich halt auch besser mit dem Zug fahren. Ne?
Ja.
Aber dadurch, dass halt diese Flugverbindung, dass es die auf einmal gab und dann das irgendwie eine Stunde 20 war, hat sich das halt schon gelohnt.
Ja. Mein Schwiegervater ist Ingenieur und bei Philips oder so, ich weiß es auch nicht genauer, und der fliegt halt ab und zu nach Hongkong und das passiert ab und zu auch sehr überraschend, dass er dann dahin muss. Mhm. Da fährt er das dann auch irgendwie mit einer Woche Vorlaufzeit und muss dann dahin irgendwelche Teile überprüfen, irgendwelche Fertigungen oder so.
Ja, ich erfahre sowas normal, also es ist normalerweise alles geplant. Mhm. Meine Dienstreisen auch so ein halbes Jahr vorher ungefähr.
Mhm.
Aber offiziell erfahre ich das ungefähr 2 Wochen vorher. Also dann wird das offiziell bestätigt und dann gibt es oft die offizielle Einladung und dann darf ich buchen. Also und dann verschiebt es sich halt auch manchmal. Dann sagt einer, ich kann jetzt doch nicht, weil meine Tochter ist krank geworden, können wir das um 1 Woche verschieben. Ne?
Ja, klar, ja.
Und dann, ja. Ist ja nicht immer nur das, ich bin da ja nicht alleine dann in dem Meeting. Das ist, dann kommen die Leute von aller Welt, also zusammen. Bei dem jetzt auch, da waren auch Leute, die über den Atlantik fliegen mussten, um dahin zu kommen. Ja. Ja. Und das war es jetzt eigentlich, was so bei mir passiert ist in letzter Zeit.
Bei mir ist auch nicht viel mehr passiert. Ich habe, ja doch, ein bisschen was kann ich erzählen. Ich habe mir nun, nachdem wir, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen und ich wollte mir New Super Mario Bros. U Deluxe nicht kaufen für die Switch. Weil das im Grunde dasselbe ist wie die Wii U-Version. Es gab nun 2 Gründe, warum ich es doch gemacht habe. Zum einen fand ich die Wii U-Version, weil da das Miiverse sehr plakativ drin vertreten ist. Und jedes Mal, wenn man das anmacht, dann sagt er, hey, willst du nicht deine Sachen in das Miiverse posten? Und dann sagst du ja. Und dann sagt er, ach übrigens, das Miiverse wurde umgebracht. So, da kannst du jetzt gar nicht mehr werden. Das ist halt super frustrierend. Und das andere ist, die Switch ist die modernere Konsole und ich kann sie mitnehmen und das unterwegs spielen. Und deswegen habe ich das dann doch gekauft. Also ich habe es halt auch günstig gekriegt, irgendwie in so einem Amazon 3:3 Spiele für 111 € Angebot, also 37 oder so. Und dann habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen, das zu kaufen und zu spielen und finde es auch total gut.
Du hattest das damals auf der Wii U nicht durchgespielt?
Doch, ich hatte es tatsächlich durchgespielt, aber nicht komplett. Also ich habe nur einmal so einen Schnelldurchlauf gemacht. Also ich
so wie ich meine Spiele
durchspiele. Genau, so wie du immer deine Spiele durchspielst. Und ich suchte halt nach einem kooperativen Spiel mit Niedlichfaktor für Spielgeschichten mit Angela. Und das habe ich halt in dem Spiel gefunden. Also möglicherweise kommt dann im nächsten besseres oder ein anderes, nämlich mit Yoshi's Crafted World. Das kommt ja Ende März oder so. Aber ich brauchte halt für die Amsterdam-Reise wollte ich halt was haben, es gab dieses Angebot gerade und so, da habe ich halt breitschlagen lassen. So. Und dann haben wir tatsächlich auch eine ganze Weile gespielt jetzt und ich fand das total schön und dieses Spiel macht einfach auch Spaß. Aber es ist halt vom Level-Design her nicht zu vergleichen mit dem Spiel, was mich letztes Jahr groß beschäftigt hat, was Jump'n'Run anging, nämlich Donkey Kong Country Tropical Freeze. was einfach ein völlig anderes Level von Klasse hat, was Level-Design angeht, was Präsentation angeht, was Musik angeht. Weil New Super Mario Bros. Ist halt New Super Mario Bros. Ne? Das ist irgendwie seit 2003 oder wann da der Teil für den DS kam, unverändert. Und das ist ein bisschen traurig. Also ich finde, Mario könnte in der 2D-Welt mal
Remake oder Reskin.
Die könnten sich einfach mal was trauen und da irgendwie was Neuartiges schaffen. So, also es gibt zwar zwischendurch in New Super Mario Bros. U Deluxe auch so Level, die irgendwie aussehen wie so ein Gemälde, aber das sind so sehr einzelne, vereinzelte Sachen und das ist halt nicht der Stil des Spiels. So, und dieses Spiel ist, ja, ich will nicht sagen, dass es simpel ist. Es gibt schon extrem schwierige Teile da auch, aber es ist halt ein völlig anderes Erlebnis, als so ein Donkey Kong Country zu spielen. Und da weiß ich nicht so genau, ob das die richtige Schiene ist, die Nintendo mit Mario da fährt. Weil früher, also ich erinnere mich an das Old Super Mario Bros. Für das NES, das war halt bockschwer. So, und das ist halt dieses hier nicht so. Und weiß ich nicht. Also es macht halt, im Multiplayer macht es immer noch Spaß, weil du kannst immer noch irgendwie dich gegenseitig von Plattformen runterschubsen und kannst trotzdem durch die Level sprinten und so. Aber ich würde mir wünschen, dass es irgendwie mal ein neueres Mario 2D Jump'n'Run gibt.
Ja. Aber es ist halt immer, es war schon immer anders als Donkey Kong. Ne? Also irgendwie vergleichen kann man das, glaube ich, nicht. Aber so von der Präsentation her, hast du Super Mario Land 2 gespielt?
Ja, klar.
Wie fandst du da die Präsentation, wo du da diese verschiedenen Welten hast? Space World und Mario World und.
Fand ich sehr geil. Also vor allen Dingen diese Lego-Welt fand ich geil.
Ja. Sowas in der Art würdest du lieber haben, oder?
Nee, ich hätte gerne irgendwas, einfach mal was Neuartiges. Also, keine Ahnung, ob das irgendwie ein 2,5D-Spiel wird wie Other M. So, ohne den ganzen Story-Quatsch, der da drin steckt, oder ob das so ein Spiel wird, wo du einfach in mehreren Ebenen spielst, wie Donkey Kong Country zum Beispiel, oder ob du, weiß ich nicht, also ich glaube, dass es da einfach Möglichkeiten gibt, das Spiel besser zu machen, vor allen Dingen auch die Mechaniken in den Leveln, die sind ja echt öde, also die gleichen Assets, die gibt's halt schon seit 15 Jahren, also ne, es gibt immer diese Lava-Welten, dann kommen irgendwelche Stachelsäulen von links, rechts, oben, unten. Ja. Und ne, da gibt's einfach keine Neuerung. Und das ist halt das, was in Donkey Kong Country besser ist. Da kannst du halt die Level einfach voneinander unterscheiden. Du siehst einen Screenshot von einem Level und weißt genau, in welchem Level das ist, jedenfalls, wenn du die Level kennst. Und das ist bei Mario einfach viel schwieriger, weil das auch alles irgendwie gleich aussieht. Da hast du eine komplette Welt, wo du irgendwie Lava-Level hast und den sehen die irgendwie alle gleich aus. Und bei manchen fliegen dann halt Geister rum oder so und bei manchen gibt's dann diese Stachelsäulen, aber weiß ich nicht. Also ich glaube,
Das war bei Super Mario Bros. 3 damals vielleicht besser, wo du dann einmal deine normale Mushroom Kingdom hast, dann hast du die Desert World, dann hast du die Eiswelt, dann hast du die Lava Welt.
Das gibt ja bei diesem hier auch. Nur die Level unterscheiden sich mir nicht genug.
Ja.
Also die haben ja auch mechanisch immer nur ein Gimmick. So, ne? Also es gibt halt das eine Level, wo dann diese Säulen von jeder Seite kommen und dann läufst du irgendwie das Level durch und dann es ist auch irgendwie fertig und das ist halt bei Donkey Kong Country anders. Da hast halt mehrere Gimmicks in einem Level, die sich dann auch kombinieren, wo du so ein bisschen cleverer überlegen musst, was eigentlich passiert. Und musikalisch brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Mario ist einfach super langweilig inzwischen. Also, ne, da gibt's wenig zu holen, was Musik angeht.
Ja, wir haben da immerhin unser Intro rausgeholt.
Ja, natürlich, klar. Also, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ich habe das jetzt auch schon wieder gekauft, weil ich es eigentlich gut finde. Das ist halt so ein bisschen heulen auf hohem Niveau, weil ich die Serie eigentlich total liebe, aber ich mir wünsche, dass es besser wird. So, wenn sie mir egal wäre, dann wäre sie mir halt egal, aber.
Hat Nintendo irgendwie ein neues Mario angekündigt?
Nee, ne? Nee, bislang nicht. Bislang nicht. Überhaupt haben sie dieses Jahr sehr, sehr wenig angekündigt.
Sie hatten ja ein Metroid angekündigt, Metroid Prime 4.
Genau, News, wollte ich gerade sagen.
Das sollte ja jetzt eigentlich rauskommen bald irgendwie, ne? Und war schon stark in der Entwicklung. Aber jetzt wurde es offensichtlich gecancelt sie haben gesagt, sie drehen nochmal die Entwicklung auf Null zurück und fangen nochmal von vorne an, weil sie nicht glücklich damit waren. Und wie heißen die noch? Rare? Retro Studios. Sollen das jetzt, Retro Studios, ne? Sollen da jetzt wieder mitmachen, die halt beim, die ursprünglich Metroid Prime Spiele auch gemacht haben.
Genau, da haben sie, also, die haben es ja angekündigt vor 2 Jahren auf der E3, einfach ein Logo gezeigt, Metroid Prime 4, und dann haben alle gedacht, ja Mensch, das ist ja total geil, das ist Entwicklung, dann kommt das bestimmt bald, und jetzt haben sie ein Video rausgebracht, wo, ich habe den Namen vergessen, einer von Nintendos Leuten gesagt hat, tut uns leid, euch das mitteilen zu müssen, aber wir haben die Entwicklung von Metroid Prime 4 einfach komplett gekickt, so alles, was wir hatten, weggeschmissen und fangen jetzt nochmal mit Retro Studios neu an. Und Retro Studios sind halt die, die Metroid Prime 1 bis 3 gemacht haben. Da ist allerdings der letzte Teil auch schon über 10 Jahre her. Mhm. Und
sind die Leute, sind wahrscheinlich auch nicht mehr die gleichen, die da sind.
Genau, die Leute, die da mitgemacht haben, sind natürlich inzwischen alle weg. Sonst wo gelandet. Retro hat, das letzte Spiel war eben Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sehr gutes Spiel, aber es hat halt mit Metroid nicht mehr viel zu tun. Also die können offensichtlich noch gute Spiele machen. Was die in den letzten 5 Jahren seither gemacht haben, das weiß keiner. Also es gibt Gerüchte, dass sie ein Spiel namens Star Fox Grand Prix gemacht haben.
Mhm.
Aber es weiß keiner was genau ist. Es ist nichts bekannt gegeben
worden. War nicht rausgekommen oder was?
Genau, es ist nicht rausgekommen oder überhaupt angekündigt worden. Und deswegen weiß man es einfach nicht so genau. Und ich freue mich da sehr drüber, über diese Erfahrung, weil das einfach, also es sind mehrere Dinge, die das zusammenspielen. Zum einen sagt Nintendo, wir haben einen sehr hohen Standard an unsere Spiele, was nicht immer der Fall war, wenn ich mir da so zum Beispiel Animal Crossing Amiibo Festival angucke, was einfach ein Murks-Spiel ist. So, oder Metroid Other M war jetzt auch nicht das Beste, und Federation Force für den 3DS war auch nicht das, was die Leute haben wollten. Und deswegen hoffe ich, dass es mit diesem Spiel hier anders ist, weil Nintendo gesehen hat, okay, die Fans wollen tatsächlich einen echten Nachfolger zu Metroid Prime 3. Und dann müssen wir halt irgendwie anders dran gehen, und das machen wir am besten dann mit Retro Studios und nicht mit dem gerüchteten Bandai Namco, mit dem sie das vorher gemacht haben. Also, ich finde, das sind gute Nachrichten. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist...
Es wurde ja auch von vielen gut aufgenommen,
diese Nachricht. Genau. Und Nintendo hätte einfach auch gar nichts sagen müssen. Die hätten einfach jetzt 3 Jahre lang schweigen können und dann sagen können, hey, Metroid Prime 4 kommt jetzt übrigens. Und dann hätten wir uns alle gewundert, warum das 5 Jahre gedauert hat, das zu entwickeln. Aber sie haben sich dagegen entschieden und haben so ein 3-Minuten-Video rausgebracht, wo sie gesagt haben, hey Leute, wir sind einfach transparent und es tut uns total leid, aber wir mussten es jetzt canceln und neu anfangen. So, und jetzt wissen alle, was Sache ist, und das ist total schön. Also ich freue mich da als Gamer sehr drüber, dass ich jetzt einfach von Nintendo so viel Offenheit kriege, dass die mir einfach vertrauen und sagen, hey Leute, wir arbeiten dran und es wird alles gut, macht euch keine Sorgen. Und da haben ja andere Firmen in letzter Zeit, Blizzard zum Beispiel, haben da voll das Gegenteil von in die Trickkiste gegriffen.
Von Diablo?
Ja, genau. Diablo Immortal und so. Ne, die müssten einfach nur eine Pressemitteilung rausbringen, wo sie sagen, Leute, wir arbeiten an Diablo 4. Und dann wären die Fans wieder glücklich. Aber das machen sie halt nicht. Deswegen gab es halt diesen riesen Aufruhr zur BlizzCon damals. Mhm. Und ich hoffe, dass da viele Firmen daraus lernen und können mehr transparent an den Tag bringen. Ich meine, Indie-Firmen machen das sowieso schon seit eh und je. Ne? Also wenn du ein Spiel bei Kickstarter zum Beispiel backst, dann kriegst du wahnsinnig viele Updates. Hey, übrigens, jetzt haben wir hier diese Assets gemacht und jetzt gibt's auch Bäume in unserer Welt und so. Das erwarte ich von großen Firmen natürlich nicht, aber so Transparenzgeschichten wie dies jetzt finde ich schon echt gut.
Ich hatte Metroid Prime 4 auch vorbestellt. Aber es ist auch ganz gut, dass es jetzt erstmal nicht rauskommt.
Ja.
Weil ich bin jetzt erstmal nicht da.
Richtig. Ich glaube auch kaum, dass es rauskommen wird, bevor du wieder zurück bist.
Davon gehe ich aus, dass es da nicht rauskommen wird.
Ja. Vielleicht kommt es nicht mehr raus, bevor du in Rente bist. Ich weiß nicht so genau. Also es kann sich noch eine Weile hinziehen.
Ist ein bisschen wie Duke Nukem Forever, oder? Das ist ja irgendwann rausgekommen.
Ja.
Auch in einer nicht so guten Qualität.
Genau. Ich habe mir jetzt in diesem Dreierangebot von Amazon, ich sprach davon, habe ich mir auch Octopath Traveler gekauft. Ein Octopath Traveler.
Okay.
Ein Square Enix-Spiel, ein Rollenspiel. Ist nicht dein Genre. Und es sieht aber sehr niedlich aus. Es hat so Super Nintendo-Grafik mit ein bisschen 3D-Flair, sehr, sehr großartiger Musik und 8 Geschichten, weil es gibt halt 8 Helden, deswegen auch Octopath. Und diese Geschichten haben wenig miteinander zu tun. Das ist so die Kritik an dem Spiel. Also du bist zum Beispiel mit einem Dieb unterwegs und dieser Dieb hat dann Partymitglieder und in den Cutscenes ist aber immer nur der Dieb zu sehen. So, und die Partymitglieder nicht. Mhm. Was aber auch natürlich Sinn gibt, weil so ein Dieb würde auch nicht mit anderen Leuten irgendwie in so ein Herrenhaus einbrechen oder keine Ahnung, was er da so machen muss. Und deswegen hatte ich mich so ein bisschen zurückgehalten, was dieses Spiel angeht, wollte das aber eigentlich schon ganz gern haben, weil ich da eine Demo von gespielt hatte. Gibt's übrigens im Nintendo eShop die zweite Demo. Inzwischen 3 Stunden kann man das Spiel kostenlos ausprobieren. Und das habe ich mir gekauft und das ist halt ein umfangreiches Rollenspiel. Und da dachte ich, ach komm, dann spielst du mal eben schnell vorher Skyrim durch. Und Skyrim ist so das umfangreichste Spiel, was ich kenne.
Das spielt man mal nicht ebenso durch, ne?
Genau, das spielt man mal nicht ebenso durch. Ich bin zwar jetzt erheblich weiter, also ich hatte vorher 35 Stunden, inzwischen bin ich bei gut 60.
530?
Inzwischen bin ich bei gut 60 Spielstunden. Und bin auch gefühlt schon einen ganz großen Teil weitergekommen. Es sind viele spannende Dinge passiert, aber ich sehe da noch kein Ende. Also es ist wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Spiel. Es macht mir Spaß. Skyrim ist ein tolles Ding auf der Switch auch. Gerade weil ich das vorher noch nie gespielt hatte und weil man es überall mit hinnehmen kann. Also ich spiele das mal auf der Couch, mal sonst wo. Und es ist ein tolles Ding, aber ich sehe noch nicht, dass ich es irgendwann beendet habe, um dann zu Octopath Traveler weiterzugehen. Und ich find Rollenspiele parallel, das ist, glaube ich, nicht so meins.
Ich finde das ja sehr interessant, wie lange sich Skyrim gehalten hat. Also ich habe das irgendwie auf der PS3.
Ja, genau. Es kam 2011 raus für Xbox 360 und PS3. Und danach gab es noch verschiedenste Remastered-Versionen. Wer eine PS4 mit VR hat, der kann das auch in VR spielen inzwischen. Mhm. Was bestimmt eine ganz geile Erfahrung ist. Aber ja, also es ist ein gutes Spiel. Es ist ein wirklich gutes Spiel.
Es gibt Borderlands 2 jetzt auch in VR für die PlayStation. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir dafür das VR-System hole. Mhm. Weil ich Borderlands halt sehr, sehr gut fand. Oder auch immer noch gut finde. Mhm. Aber das mache ich halt auch nach meiner Reise, wenn das alles billiger geworden ist.
Oh. Ich habe ja das Gefühl, dass viele Spiele, die als VR-Version jetzt rauskommen, auch für die Switch kommen könnten. Und da hätte ich tatsächlich gerne Borderlands 2. Ich habe das zwar auf dem Rechner, aber ich spiele nicht sehr gerne am Rechner. Und deswegen, also auch mit Joypad am Rechner, finde ich das nicht so schön. Und deswegen hätte ich es lieber für die Switch und würde es mir wahrscheinlich besorgen, wenn es das da gäbe. Weil das auch ein ziemlich gutes Ding ist. Ich habe das auch bestimmt 30 Stunden gespielt.
Ja, ich habe die drei Borderlands-Titel alle für die PS3, glaube ich.
Ja. Mhm. Ja, damit ich noch mehr spielen kann in nächster Zeit, habe ich mir gerade heute direkt vor der Aufnahme einen Monitor mit Boxen in mein Schlafzimmer montiert. Und montiert ist tatsächlich der richtige Ausdruck, weil ich mir nicht einfach da reingestellt habe, sondern ich schlafe ja quasi in einer Höhle. Also ich habe mir in mein Schlafzimmer, das hat eine Deckenhöhe von 3,70 an der höchsten Stelle, habe ich mir eine Zwischendecke reingebaut vor einem Dreivierteljahr.
Die auch sehr gut gesehen. Also du sagst mal, oh, da habe ich mir eine Zwischendecke reingebaut. Das ist ja richtig, also eine richtig fette Holzkonstruktion. Das sieht ja, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja richtig, also als ich gedacht habe, okay, ich baue mir da eine Zwischendecke rein, habe ich gesagt, okay, Arne, Theologe, ach, das wird schon nichts so Großartiges sein, ne? Aber das ist ja richtig, da kannst du ja Partys drauf feiern, so massiv wie das Ding ist.
Genau, richtig. Deswegen ist es praktisch, ich habe ja diesen Schwiegervater, der Ingenieur ist. Ich hatte davon berichtet, der hat das Ding statisch berechnet. Hat da wahnsinnig krasse Formeln, ich habe keine Ahnung davon. Und hat berechnet, dass diese Balken sich um 1 Zentimeter durchbiegen, wenn man diese Decke an einer Stelle, also in der Mitte, mit einer Tonne belastet.
Ja. Also. Ich hab mir, als ich in Bremen gewohnt habe, ich bin ja auch Ingenieur, da habe ich mir auch einen Fernseher an die Wand gehängt. Und das habe ich auch berechnet, was für Schrauben ich brauche, um das da festzumachen, damit das ordentlich hält.
Ja.
Und dann habe ich einfach die dicksten genommen, die ich hatte. So macht man das mich als Ingenieur. Man berechnet und dann nimmt man einfach die fettesten, die man hat.
Ja, genau. Ich bin auch erstaunt, was diese Schrauben so aushalten. Also diese Zwischendecke, die hängt jetzt mit 4 Schrauben pro Seite, also 8 insgesamt, an der Wand. Diese Schrauben, die stecken zwar 15 Zentimeter in der Wand drin, aber das ist alles. Also, ne, das heißt, diese 8 Schrauben halten so rein durchbrechtechnisch eine Tonne Gewicht locker aus. Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Und auch so eine einfache Schraube, die du irgendwie in die Wand bringst, so eine 8x5er oder so. Also 8x, 40 Millimeter oder so, die hält halt 20 Kilo aus. Das ist echt beeindruckend. Also das heißt, 4 Schrauben davon an die Wand und dann kannst du dich da dranhängen. Also, oder 7, je nachdem, wie gut groß du bist.
Das siehst du ja schon, wenn du irgendwie eine Hängematte aufhängst, brauchst du ja auch nur 2 Schrauben, 2 dicke.
Genau. Das ist schon echt beeindruckend. Also, was diese Schrauben so aushalten. Jedenfalls ist diese Decke total praktisch und da schlafe ich halt drunter. Und deswegen war das für mich keine Option, irgendwie einen Tisch in den Raum zu stellen, wo ich den Fernseher draufstelle, sondern ich habe mir an diese Decke jetzt eine Halterung geschraubt.
Die eine Tonne wiegt.
Die eine Tonne wiegt und deswegen, nein, wo jetzt einfach mein Monitor dran hängt. Mit so einem Weser-Gewinde war das so ein Tisch-Monitor-Schwenkarm eigentlich. Den habe ich aber jetzt verkehrt rum an die Decke gebaut. Hab da einfach mit so Klettband links und rechts Boxen dran gebastelt, weil der Monitor ist halt der hat nicht mal einen HDMI-Eingang und dann habe ich mir so einen HDMI- auf VGA-Adapter da dran gebastelt und da kann ich jetzt HDMI und es sieht schön aus und ich kann einfach in meinem Bett, so habt jetzt so einen schwenkbaren Fernseher über meinem Bett. Das heißt, ich kann jetzt zum einen im Bett Switch spielen und ich kann zum anderen aber auch davor meinen Sport machen und mich unterhalten lassen währenddessen.
Eine Frage habe ich dazu.
Ja.
Hat er eine Fernbedienung?
Es ist halt ein Fernseher, ne? Wofür brauche ich da eine Fernbedienung?
Ist ein Fernseher oder ein Computermonitor?
Nee, es ist ein Computermonitor, das heißt, der ist nicht mehr
Sound drin. Auszuschalten?
Nee, nein, aber ich bin da extrem wenig lang, also ne, der ist halt über meinen Füßen.
Okay.
So, ne, da beuge ich mich einmal vor und dann mache ich den aus. Okay. Genauso mein 2.1-System, was da eben dranhängt mit diesen Boxen und dem Subwoofer, den ich auch unter diese Decke jetzt gehängt habe, da ist halt auch ein separater An- und Ausschalter dran. Also
ich hätte noch so eine HomeKit-steuerbare Steckdose, wenn du die haben willst. Nee, dann danke. Kannst du sagen, hey Siri, mach mal das Entertainment-System aus.
Ja, vielleicht nicht schlecht, aber dann muss ich halt schon wieder reden. Das ist anstrengend.
Ja.
Also jedenfalls freue ich mich da und dann mal gucken, wie ich das nutzen werde. Ich habe neulich ein paar Mal gedacht, ach, eigentlich wäre das doch ganz geil, wenn ich im Bett liegend, ohne meine Switch halten zu müssen, Skyrim spielen könnte. Mhm. Und das geht jetzt eben. Das ist ganz geil, da freue ich mich drüber.
Das ist cool, ja. Ja.
Ansonsten habe ich aber auch natürlich einen großen Fernseher in meinem Wohnzimmer und da habe ich jetzt letzte Nacht gerade Royal Rumble drauf geguckt. Ich habe mir heute Urlaub genommen, um nachzuschlafen. Ich habe mir einen Kollegen eingeladen und dann haben wir Wrestling geguckt. Nämlich
WWF, ne WWE.
WWE. Wie heißt das jetzt? WWE heißt das inzwischen schon seit 20, 30 Jahren.
WCW haben wir auch immer früher geguckt dann.
Ja, gibt's auch. Und da haben wir jetzt den aktuellen Royal Rumble. Der lief halt live gestern Nacht und den haben wir dann da geguckt und das war ziemlich geil. Also so Events live zu gucken, es macht erheblich mehr Spaß, als die irgendwie auf Konserve zu gucken. Und ja. Also immer, wenn die auf Konserve irgendwie laufen, dann denke ich mir, ach ja, nee, kannst du einfach nachlesen, was da passiert ist und dann ist das nicht so spannend. Dann brauchst du es auch gar nicht zu gucken eigentlich und dann musst du es auch gar nicht wissen, was da passiert ist. So. Aber wenn du das live siehst, das geht halt bei all diesen Dingen, die in den USA irgendwie am Abend laufen und bei uns dann in der Nacht. Da geht es mir halt so. Super Bowl ist halt nächstes Wochenende und die Oscar-Verleihung ist auch so ein Ding. Ne? Das würde ich halt auch gerne live gucken. Das habe ich auch schon diverse Male gemacht. Das ist halt aber auch mitten in der Nacht und das ist echt anstrengend. Und jetzt habe ich zum Glück halt diesen Tag freigenommen, mir Urlaub genommen und nachschlafen können. Das habe ich dann auch den ganzen Tag gemacht im Grunde. Also es macht schon Spaß, aber ich hätte es irgendwie abends geguckt und wäre danach einfach völlig normal ins Bett gegangen.
Wie lange geht so eine Veranstaltung inzwischen?
6,5 Stunden.
Okay.
Nee, Moment, stimmt nicht. Ja, doch, stimmt. Also wir haben um 23 Uhr fing das an, so irgendwie mit der Kick-Off-Show. Und um 1 Uhr ungefähr, nee, es muss ein bisschen später gewesen sein, also vielleicht 2 oder so fing dann die tatsächliche Show an, der Royal Rumble. Dann haben sie da wahnsinnig viele Matches drin gehabt. Das waren, glaube ich, 5 verschiedene separate Matches und dann noch 2 Royal Rumble, die jeweils natürlich schon locker über eine Stunde gehen. Und dann waren wir um kurz vor 6 fertig mit dieser Veranstaltung. Also
Royal Rumble ist das, wo ganz viele Leute gleichzeitig im Ring sind und gegeneinander kämpfen. Ne?
Genau, da kommt halt alle 90 Sekunden wieder Neues rein. Und die haben jetzt, ich weiß nicht, ob es das erste Mal dieses Jahr war oder das zweite Mal, aber sie haben zumindest einen Frauen-Royal Rumble auch, wo sie 30 Wrestlerinnen hatten, die dann da reinkamen nach und nach, und bei den Männern eben genau das Gleiche. Und das war schon echt, also es hat echt lange gedauert, aber es waren auch sehr, sehr gute Matches.
Wir haben ja tatsächlich, also ich und meine Brüder haben tatsächlich die Dinger früher immer nachgeguckt. Und zwar nicht nur irgendwie im Fernsehen aufgenommen und dann geguckt, sondern wir haben tatsächlich aus der Videothek Kassetten, Videokassetten ausgeliehen von solchen Veranstaltungen. Also WrestleMania, keine Ahnung, 5 oder 10 oder was es da gab, ich weiß jetzt nicht die Nummer, und Royal Rumble und was, ja, solche Matches halt. Damals hieß das noch irgendwie WWF, glaube ich.
Ja, ja. Ja, ein Freund von mir hat auch tatsächlich noch wahnsinnig viele Videokassetten, wo das drauf ist. Und davon haben wir uns dann auch mal was angeguckt. Das brauchst du inzwischen nicht mehr. Man kann einfach 10 Euro pro Monat einwerfen für dieses WWE-Netzwerk. Und kann dann da die sämtlichen alten Pay-Per-Views und alte Raw-Folgen und alles angucken. Und das mache ich halt immer nur so 2-3 Mal, also 2-3 Monate pro Jahr bezahle ich das dann. Ja. Nämlich einmal zum Royal Rumble, das ist so der eine Pay-Per-View, in der mich reizt. Das nächste ist natürlich WrestleMania im März oder wann. Und dann gibt's noch SummerSlam, das finde ich auch immer noch ganz gut.
Ja, 10 Euro für einen Monat, das ist auch eigentlich auch fair. Also ich weiß, irgendwie bei Sky, da gab's immer Bundesliga irgendwie 10 Euro für ein Spiel oder sowas. Das ist ein bisschen happig, finde ich.
Ist es auch.
Ich weiß nicht, ob die Preise immer noch so sind, aber es war, glaube ich, immer mal eine Zeit lang so, ey, ist halt bekloppt.
Ja, vor allen Dingen kannst du natürlich auch alles nachgucken. Also du hast halt, ne, du hast die komplette Historie, das Archiv der letzten 40 Jahre WWE-Geschichte oder so gibt's da halt auch zu gucken. Also in diesem Monat, ich könnte mich einfach 30 Tage lang hinsetzen, es rund um die Uhr laufen lassen und es wären trotzdem noch Dinge dabei, die ich noch nicht kenne. Also
ja.
Mache ich natürlich nicht, weil ich auch anderes zu tun habe, aber ich könnte.
Ja, du könntest.
Apropos anderes, ich habe diese Woche die letzte Woche erstmal, wo minutenweise Matrix läuft. Weil das nämlich auch echt extrem Arbeit macht, den ganzen Kram zu schneiden und so. Und ich bin froh, dass ich jetzt eine Weile lang Pause habe, also quasi Urlaub. In dieser Woche ist Holgi Klein zu Gast. Kennst du den?
Habe ich schon mal gehört von, ja.
Das ist so ein Podcaster.
Ja, so ein Radio-Podcaster, ne?
Genau, der hat früher bei Fritz Radio, hat er Radio gemacht und der hat auch mal Film gemacht und der
Ansagen beim Chaos Communication Kongress hat er in den letzten Jahren auch, glaube ich, gemacht.
Ja, das kann gut sein. Und der ist jetzt auch bei Hornbach in einem Podcast zu hören. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und der hält sich da mit Leuten, die bekloppte Projekte machen. Und der ist halt in dieser Woche bei uns zu Gast und spricht mit uns über den Verrat von Cypher.
Ja, so ich habe das heute Morgen gehört.
Ja,
ich habe das heute Morgen gehört. Und mir ist dann eine neue Idee aufgefallen oder gekommen.
Ja.
Als Nachfolgeprojekt könnt ihr minutenweise Aliens machen oder Alien.
Ja, also Ideen ist nicht das Problem. Davon haben wir genug. Ja. Unsere Kriterien an dieses Projekt, die sind inzwischen halt so gewachsen, dass wir nicht so genau wissen, was wir machen. Und es ist natürlich auch, ich muss mich natürlich auch bereit erklären, irgendwie wieder 137 Tage lang eine Stunde weniger Zeit zu haben pro Tag, weil es einfach extrem lange dauert, diesen ganzen Kram zu produzieren.
Du schneidest immer die Folge, die am nächsten Tag rauskommt, immer am Tag vorher, oder?
Wir nehmen sie natürlich erheblich früher auf und ich sammle die Dateien dann auch vorher zusammen. Aber ich schneide das meistens erst tatsächlich einen Tag vorher, weil dann ist es frischer, dann bin ich mehr drin und dann vergesse ich es halt auch nicht. Also ich habe mal irgendwie 4 Tage oder so vorproduziert oder 5. Und dann habe ich es einfach komplett vergessen, so, und dann, ja, es läuft ja, ist ja vorproduziert, und dann fiel mir irgendwann ein, so, oh, Moment mal, morgen muss ich ja wieder eine Folge vorproduziert haben, also,
ja.
Das lohnt sich nicht, das irgendwie vorzuproduzieren oder aufzuschieben, ist quasi genau das Gleiche, also, deswegen mache ich lieber jeden Tag eine, und dann bin ich auch nicht ewig damit beschäftigt, jeden Tag.
Ja. Wo du gerade gesagt hast, verrückte Leute bei Hornbach Podcast.
Ja.
Da habe ich noch eine lustige Sache entdeckt diese Woche oder vorletzte Woche bei YouTube. Und zwar einen YouTube-Channel, der heißt Look Mom No Computers.
Okay.
Oder No Computer. Das ist ein Typ, der baut sich irgendwie Synthesizer, analoge Synthesizer.
Ja.
Also der hat so ein, keine Ahnung, so ein Keller, der hat voller Elektronik ist, ne? So eine ganze Wand mit irgendwelchen Steckern und so einen riesigen Synthesizer, halt so eine Wand, als wie so ein Großcomputer. Und der baut halt auch lustige Sachen.
Ja.
Und zum Beispiel hat er eine Orgel gebaut aus Furbies.
Aus, waren das nicht diese Plüschtiere?
Genau, das waren diese Plüschtiere, die reden können.
Okay.
Die sind ja erstmal so relativ, ich will nicht sagen dumm, aber die sind so nervig und reden. Und er hat die halt irgendwie, hat die aufgeschraubt, ist da irgendwie mit seinem Lötkolben an das Board gegangen, hat irgendwie die beiden Pins gefunden, die er da ansprechen muss, um irgendwie die Höhe und den Pitch halt zu verändern. Und hat die dann irgendwie, die, keine Ahnung, 40 Furbies oder so genommen, alle unterschiedlich auf einen anderen Pitch gebracht, eine Klaviertastatur rangebaut und hat jetzt eine Orgel mit Furbies.
Das erinnert mich an das Nintendo Labo Klavier. Da gibt es nämlich auch so eine Katzentonart. Und dann kannst du halt deine Katzen als Musikinstrumente benutzen.
Und der macht halt auch andere Sachen. Also der versucht halt irgendwie Circuit Board Bending, heißt das offensichtlich, das ein vorhandenes Circuit Board zu nehmen und rauszufinden, an welche Stelle du rangehen kannst, um das ein bisschen zu verändern. Der hat irgendwie auch irgendwie einen Synthesizer aus 3 Gameboys gebaut und der wollte jetzt auch irgendwie, das erste, was ich von ihm gesehen habe, war, wo er auf 8 Gameboys gleichzeitig Tetris gespielt hat. Und er aber festgestellt hat, dass da doch ein Zufallsmechanismus drin ist aus den Dingern, die da rauskommen. Also er hat alle zusammengeschaltet natürlich, hat den Controller zusammengeschaltet, hatte halt einen Controller, an dem man das spielen konnte.
Mhm.
Wenn er so auf links gedrückt hat, haben die bei allen 8 Gameboys nach links gemacht. Und er hatte halt vermutet, dass wenn die alle gleichzeitig angehen, dann haben die vielleicht auch alle die gleichen Steine am Anfang. Dem war aber nicht so. Und ist dann nie so weit gekommen mit dem Spiel. Aber der will wohl irgendwie aus 64 Gameboys oder sowas, will er, glaube ich, irgendwie auch ein Musikinstrument bauen.
Aha.
Es ist ein bisschen verrückt, der Typ, ne? Also zu viele Videos gleichzeitig von dem hintereinander angucken, würde ich nicht unbedingt machen.
Mhm.
Aber mal so ein, zwei am Tag ist, glaube ich, ganz lustig. Look Mom No Computer heißt der Kanal. Verlinken wir, glaube ich, hier in unseren Shownotes. Die Shownotes findet ihr auf compendion.net.
Genau.
Da findet ihr auch den Link zu Arnes Patreon, wo ihr unsere Serverkosten bezahlen könnt.
Richtig, das wäre total großartig, wenn ihr das tätet, weil ich nämlich momentan einfach jedes Mal drauf zahle. Jeden Monat zahle ich bei meinem Podcast zusätzlich zu meiner Seite. Ich investiere auch noch Geld drauf. Und wenn ich $25 pro Monat bei Patreon stehen habe, dann kommt so viel bei mir an, dass ich davon meinen Server bezahlen kann. Das wäre total geil.
Das heißt, du verdienst ja dann immer noch nichts, aber immerhin machst du keinen Frust.
Genau, richtig.
Genau. Ich bin auch einer der Patreonen.
Ja, vielen Dank.
genau. Guck doch mal rauf. Und es gibt auch ein PayPal-Spenden-Dings, glaube ich.
Genau, habe ich auch. Und da kommt tatsächlich auch mehr Geld bei mir an. Aber es ist natürlich für mich auch, Patreon ist auch reizvoll, weil da kommt halt regelmäßig Geld. Und bei PayPal eben einmalig.
Ja. Also klingt da mal ruhig rauf. Werft was in den Hut. Das tut gut.
Außerdem, falls ihr, wir sehen uns ja jetzt eine ganze Woche nicht, Holger, und deswegen, liebe Hörer, habt ihr auch eine ganze Weile lang keinen Podcast zu hören. Falls ihr dann noch was zu gucken braucht in der Zwischenzeit, kann ich noch eine Empfehlung machen. Nämlich gibt es die zweite Staffel von Star Trek Discovery. Und wem die erste Staffel so ein bisschen zu abgehoben war und zu wenig Star Trek, dem kann ich diese hier empfehlen, weil die nämlich erheblich linearere Strukturen hat und mehr so, wir sind eine Raumschiff-Crew und wir haben eine Mission und die gilt in dieser Folge und danach ist was anderes dran.
Ich fand die erste Staffel sehr gut.
Ich fand die erste Staffel auch sehr gut. So, die hat zum Ende so ein bisschen nachgelassen, fand ich. Aber sie haben immerhin ihre Story zu Ende gebracht. Also es geht halt um den Krieg mit den Klingonen und der ist halt am Schluss besiegelt. Weil wir wissen ja alle, in Zukunft gibt's Worf auf der Enterprise, der ist Klingone. Also dieser Krieg, der kann nicht ewig stattfinden. Also von daher wussten wir das alles schon, aber wie es eben dazu kommt, das war durchaus spannend. Und jetzt gibt's halt die zweite Staffel und da gibt's einen neuen Captain. Das wurde schon angekündigt, glaube ich, am Ende der ersten Staffel. Captain Pike nämlich.
Mhm.
Und das ist ein cooler Typ und der führt halt zum ersten Mal die Crew zusammen. Und es gibt so eine schöne Szene in der ersten Folge, glaube ich, von der zweiten Staffel, wo er erstmal alle Leute, die auf dieser Brücke rumsitzen, nach ihrem Namen fragt. Das ist halt die ganze erste Staffel nicht passiert, weil da waren sie irgendwie im Krieg und dann war irgendwie alles andere wichtiger, als überhaupt die Figuren auf der Brücke kennenzulernen. Und das ist halt jetzt anders. Und das fühlt sich viel mehr nach Star Trek an, so wie ich Star Trek von früher kenne. Und das gefällt mir sehr gut. Und die zweite Staffel, quasi die zweite Folge, war jetzt am Freitag draußen. Ich glaube, jeden Freitagmorgen kommen die raus. Und da kommen jetzt über die nächsten. Genau, gibt es bei Netflix. Die kommen jetzt die nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber einige Wochen habt ihr da noch mit zu tun, wenn ihr das gucken wollt.
Ja.
Schönes Ding.
Muss ich mein Netflix-Konto wohl mal wieder reaktivieren. Netflix verändert ja auch irgendwie immer die Preise, ne?
Das ist, glaub, wird immer mehr, toll, oder?
Ja.
Naja.
Ich bin ja inzwischen so, du hast ja irgendwann mal mir die Taktik verraten, einfach das nicht immer laufen zu lassen, sondern immer nur wieder anzuschalten, wenn man das mal gucken möchte.
Genau, so wie beim Network von WWE.
Und so mache ich das jetzt tatsächlich auch gerade.
Ja, genau. Das ist ja genauso.
Also ich habe jetzt gerade keinen Netflix, aber vielleicht hole ich mir das demnächst nochmal wieder. Gut, Arne.
Holger, es war mir eine Freude.
Es war mir eine Ehre. Wir hören uns dann nächste Woche nicht, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin.
Genau.
Und dann gucken wir mal, wie das zeitlich klappt, dass wir uns nach dem Urlaub zeitnah wiedersehen oder hören.
Genau, aber es dauert wahrscheinlich so locker 14 Tage.
Genau. In der Zeit könnt ihr einmal komplett minutenweise Matrix hören vielleicht. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Audiomaterial das schon ist?
Nee, habe ich nicht. Aber es dürfte schon irgendwas bei 15 Stunden sein, schätze ich.
Seht ihr, also da kann man minutenweise Matrix gucken in 14 Tagen, hören in 14 Tagen.
Mhm.
Genau.
Dann könnt ihr einmal meinen Patreon durchklicken und dann.
Genau. Und dann machen wir nächste Woche ist Klassenarbeit darüber. Da fragen wir dann ab. Gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.